Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
Kunstsammler. Wenn man dieses Wort hört, hat man ein bestimmtes Bild im Kopf. Kunstsammler wohnen zurückgezogen, abgeschirmt und gesichert, in riesigen Villen, an jeder Ecke ein Butler, den Pool gefüllt nur mit Champagner und an den Wänden millionenschwere Kunst in fetten goldenen Rahmen. Ein bisschen also wie die kultivierte Version von Prinz Markus von Anhalt. Und natürlich gibt es solche Leute wirklich, aber insgesamt ist das schon ein ziemlicher Stereotyp, mit dem ich gerne aufräumen würde. Und deshalb habe ich mich mit einem Frankfurter Privatsammler unterhalten, der die ganze Sache ein bisschen anders angeht, und sein Name ist Tyrone Vincent.
Ich bin ein freischaffender Showproduzent, habe eine eigene Agentur und sammle seit über 25 Jahren Kunst.
Ich habe mit Tyrone darüber gesprochen, wie es ist, einen echten Dürer im Flur zu haben, wie man Kunst auf dem Flohmarkt findet und dass man auch schon mit kleinem Budget sammeln kann. Außerdem hat Tyrone eine ziemlich klare Haltung.
Kunst stirbt, wenn sie nicht gesehen wird.
Deshalb öffnet er seine Sammlung immer wieder für Publikum und spricht gerne darüber, was mir für diesen Podcast sehr gelegen kam. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich habe Kunstgeschichte studiert, heute bin ich Comedian und in diesem Podcast lade ich mir immer wieder Leute aus der Kunstwelt ein, die spannende Geschichten zu erzählen haben. Geschichten, die man nirgends lesen kann und die ganz neue Einblicke in die Kunst bieten. Und damit direkt zu Tyrone Vincent. Er hat Produktionsverfahrenstechnik in der Pharmazie gelernt, dann war er Model, unter anderem für Yves Saint Laurent und Karl Lagerfeld. Heute ist er im Showbusiness und in der Modebranche tätig. Da fragt man sich natürlich, wie kamst du zur Kunst?
Ich habe immer in meinem Alltag so kleine, wie sagt man, Fluchtmöglichkeiten gesucht, die man dem Geist und dem Gehirn bieten muss, um einfach, ich habe einen sehr komplexen Alltag, um dazwischendurch so Inseln zu schaffen, die mir gut tun. Und da hat mir die Kunst schon im jungen Alter einfach geholfen, schon im zarten Alter von 18. Und da ging es dann los, dass ich gesagt habe, okay, entscheide ich mich jetzt wie meine Mitkollegen. Ich habe einen Industrieberuf gelernt und da gab es dann noch den klassischen Spind, dass ich mir jetzt da irgendwelche nackten Frauen reinnagle. Und da wurden es dann bei mir Kunstpostkarten oder Motive, die mich einfach inspiriert haben.
Bei Postkarten ist es allerdings nicht geblieben.
Wie viele Kunstwerke hast du in deiner Sammlung?
Das hört sich jetzt furchtbar elitär an, aber ich kann es nicht genau sagen, weil ich tatsächlich ein Sammler des Herzens bin und ich lasse immer fünfe gerade sein. Ich würde mal vorsichtig schätzen, da sind viele Papierarbeiten dabei, viele Arbeiten Öl auf Leinwand, viele Skulpturen, Grundlage der Sammlung war Afrika. Dann gibt es noch andere Skulpturen, ich würde mal vorsichtig schätzen, irgendwas zwischen 900 und 1100.
Das sind tatsächlich ziemlich stattliche Zahlen. Die einzige Erfahrung, die ich mal mit einer Privatsammlung gemacht habe, war vor ein paar Jahren. Da war ich bei einem Sammler-Ehepaar zu Hause und die hatten auf dem Gästeklo eine Originalzeichnung von Frida Kahlo hängen. Locker 200.000-300.000 Euro wert. Auf dem Gästeklo. Ich habe mich richtig schuldig gefühlt, daneben meinen niederen Bedürfnissen nachzugehen. Tyrone hat auch schon sehr verrückte Erfahrungen mit Sammlern gemacht, wenngleich in anderer Form. Er war mal auf der TFAF, einer Kunstmesse in Maastricht, und da ist ihm Folgendes passiert.
Und während ich da so stand und mir so angeschaut habe, was die Galerie ausgestellt hat, hat neben mir ein Mann ein Werk gekauft für 25 Millionen. Das konnte ich gar nicht glauben.
Ihr seht, obwohl Tyrone selber Sammler ist, ist er über solche Leute immer noch erstaunt. In seiner Sammlung finden sich sowohl bekannte Namen als auch weniger bekannte. Er sammelt einfach, was ihm gefällt. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich so, alltäglich mit Kunst zu leben? Das ist ja schon was anderes als ein IKEA-Poster.
Wenn ich jetzt, wie wenn ich mit dir diesen Podcast mache und mich im Raum umschaue, kann mein Blick an Dingen hängen bleiben, die mich auf neue Pfade führen, während ich aktiv denke. All das kann Kunst leisten.
Ja, es ist auf jeden Fall schöner. Ich gucke hier gerade nur aus dem Fenster und es sieht richtig langweilig aus. verstehe ich.
Ich muss sagen, an dieser Stelle war ich schon ein bisschen neidisch. Ich konnte die ganze Zeit nur rüber zur Nachbarin gucken, die ganze Zeit so psycho hinter ihrem Vorhang rumgecreept hat. Ich glaube sowieso, die denkt, ich hätte einen völligen Schaden, weil ich meine Texte oft nachts schreibe und dann da sitze, über meine eigenen Witze lache, hochgucke und sehe, scheiße, die hat's gesehen. Naja, zurück zu Tyrone. Seine Sammlung ist ihm unglaublich wichtig. Wenn er unterwegs ist, hat er die sogar immer auf dem iPad bei sich. Und natürlich können nicht alle Kunstwerke bei ihm in der Wohnung hängen, vieles ist in einem Depot, aber immerhin. Bei ihm hängen auf 84 Quadratmetern 90 Kunstwerke.
Im Schlafzimmer sind Arbeiten, die nicht störend sind. Man darf nicht vergessen, im Schlafzimmer wacht man morgens auf und man schläft abends ein. Und ich bin jemand, der abends zum Beispiel noch ein bisschen liest. Und wenn dann die Augen wandern und das Gehirn runterfährt, können dann nicht Sachen hängen wie Edvard Munch, der Schrei. Also dann könnte ich zum Beispiel nachts nicht mehr schlafen. Dann im Wohnzimmer sind ganz mutige Arbeiten, alle sehr intensiv, weil es ein Zimmer, ein Durchgangszimmer ist für den Tag. Da treffe ich Besucher. Das hat eine ganz andere, offene, tolle Energie und alle Arbeiten da drin sind wirklich super wuchtig und kräftig. Und die Arbeiten im Flur zum Beispiel, da findest du jetzt die ganzen Klassiker, Francisco de Goya, Albrecht Dürer, aber auch Collagen ganz moderner Natur, wunderschöne Rötelzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert, die vertragen erstens kein Tageslicht, das ist auch wieder ein Zugeständnis an die Arbeiten, und zweitens ist das der Kern. Das ist so, wenn ich reinkomme, so der Ruhepol. Ich werde nicht gleich überfordert, wenn ich von der Reise zurückkomme und die Tür öffne. Und im Arbeitszimmer sind Dinge, die mich nicht von der Arbeit ablenken, sondern die mich unterstützen, die mich tragen.
Da schafft sich offensichtlich jemand eine sehr anregende Umgebung. Außerdem ist Tyrone ein Riesenfan von Licht.
Das Wohnzimmer ist contemporary, es hat Nachmittagssonne, die nicht direkt auf die Arbeiten fällt, sondern es sind besondere Vorrichtungen an den Fenstern, die eben einfach dafür sorgen, dass das Sonnenlicht diese Arbeiten nicht schädigen kann. Weil wenn du einmal die Gelegenheit hast, in diesem Wohnzimmer zu sitzen, wenn du Nachmittagssonne hast, dann enthüllen sich diese Arbeiten. Und gerade wenn du jetzt auch weißt, ich hänge regelmäßig um, einen Zauber, der ist bekloppt.
Es ist so schön zu hören, wie hier einfach jemand mit seiner Sammlung lebt. Es gibt nämlich auch Sammlerinnen und Sammler, die parken ihre Kunst in Zollfreilagern, steuerfrei, gerne in der Schweiz. Und das sind völlig absurde Orte. Das sind riesige Hallen, perfekt temperiert, die Bilder lagern da in Kisten und es gibt Showrooms, da kann man die Kunst kurz zeigen und dann wird sie verkauft. Teilweise wechseln Werke 2-3 Mal den Besitzer, ohne dieses Zollfreilager jemals zu verlassen. Das ist ein komplett in sich geschlossener Kreislauf, wo Kunst einfach nur noch Investment ist. Ein bisschen wie früher mit Diddleblättern. Gesammelt, zack in eine Hülle, ab in Aktenordner und weg. Tyrone tickt da anders. Er beschäftigt sich wirklich intensiv mit seinen Werken.
Bis heute ist es tatsächlich so, dass ich in den Werken nach 15 Jahren Dinge entdecke, wo ich einfach sage, du hast Tomaten auf den Augen, warum hast du das nicht früher gesehen? Das verzeihe ich mir bis heute nicht. Ich gucke wirklich schlampig.
Tue ich aber auch. Es gibt zum Beispiel ein Werk im Städel von Segantini. Das ist so ein Sonnenuntergang mit sogar vielen kleinen Strichlein. Vielleicht kennst du das. Und ich hab ja wirklich 10 Jahre in diesem Museum gearbeitet und nach 9 Jahren erst habe ich gesehen, dass da eine Schafherde drauf ist. Und die ist mitten im Bild, wo du denkst, es ist doch unmöglich, das zu übersehen, aber doch. Also ich verstehe absolut, was du meinst.
Tyrone kauft seine Kunst nicht nur bei Auktionen, in Galerien oder auf Kunstmessen, sondern auch auf anderen Wegen.
Wurdest du auf dem Flohmarkt mal fündig?
Ja. Also man glaubt gar nicht, was die Menschen alles wegschmeißen. Und ich werde dir jetzt etwas sagen, was dich erschüttern wird. Ich weiß genau, dass dein Herz Einschlag aussetzt. Ich habe einen Penk auf dem Flohmarkt gefunden.
Nein.
Na, Hans-Gitze, ja.
Schisch. Nur kurze Info. Penk war einer der wichtigsten deutschen Maler, vor allem bekannt für seine Bilder mit Strichmännchen. Den erwartet man eher im Museum als auf dem Flohmarkt.
Ich habe dann während des Kaufes eine befreundete Auktionatorin informiert und habe sie gebeten, da mal drüber zu gucken. Die hat nur gesagt, bitte kauf es jetzt.
Willst du sagen, was du dafür bezahlt hast?
Also natürlich darf ich das sagen. Es ist ein Flohmarkt. Ich habe hart verhandelt und habe es dann statt für 100 Euro, ich glaube, für 50 bekommen.
Oh, guter Preis für einen Penk.
Damit hat Tyrone mich natürlich direkt gekriegt. Ich wollte sofort anfangen, mir eine fette Flohmarktsammlung zuzulegen. Und dann hat er gesagt, dass man wirklich morgens um 7 beim Flohmarkt sein muss, um noch was abzugreifen. Damit hatte sich dieser Plan dann wieder erledigt. Aber trotzdem hatte er noch einige Tipps für mich, wenn man mit dem Sammeln anfangen will.
Du hast häufiger gesagt, man kann auch mit kleinem Budget sammeln. Aber wo kriege ich jetzt zum Beispiel Kunst für, sagen wir mal, 300 Euro her, außer auf dem Flohmarkt? Also
möchte ich gar nicht unterbrechen. Da gibt es wahnsinnig viel. Das ist 300 Euro ist sogar noch viel. Ich würde sogar noch runtergehen und würde sagen 100 Euro. Es gibt tolle, tolle Künstler überall in jeder Stadt, die wirklich kleine Arbeiten anbieten. Das kann eine Collage sein. Das kriege ich für 100, 150 Euro. Das kann ein postkartengroßes Motiv sein, selbst gemacht vom Künstler. Wenn ich den Anspruch habe, gute Arbeit zu kaufen, gehaltvoll, qualitätvoll, dann kann ich das auch für kleines Geld machen.
Tyrone möchte die Leute wirklich zum Sammeln bewegen. Und wenn man mit ihm spricht, kriegt man richtig Bock.
viele Menschen haben Angst, künstlerische Arbeiten zu kaufen, weil sie sie nicht verstehen. Und da kann ich die Menschen beruhigen. 95%, 97%, 99% der Menschen verstehen nicht die Intentionen, die ein Künstler gehabt hat zu einer Arbeit. Aber es genügt, wenn ich mich als Mensch für etwas in dieser Arbeit begeistern kann. Und diese Hemmschwelle sollte man den Menschen einfach leben, weil es einfach eine Freude ist, mit Kunst zu leben.
Beim Sammeln hält sich Tyrone nicht unbedingt an den klassischen Kunstmarkt. Warum er das macht, hat er mir in einer Anekdote erzählt, die er bei einer Kunstmesse erlebt hat.
Ich war eingeladen auf der Art Basel und da gibt es dann sowas wie Open Houses. Da ist man dann bei Menschen, die, keine Ahnung, die haben Kunstsammlungen für 200, 300, 400 Millionen, sind aber auch selber Milliarden schwer. Das sei ihnen alles gegönnt. Aber wenn man dann im Haus Nummer 1 ist, da hängt dann Kippenberger, Haus Nummer 2 hängt Kippenberger, Haus Nummer 3 hängt Kippenberger, Haus Nummer 5 hängt Olaf Eliasson im nächsten Haus auch. Und so geht das dann immer weiter. Und dann denke ich mir so, mein Gott, die haben so viel Geld. Also ich glaube, es ist immer so eine Vermutung, wenn ich so reich wäre, wäre ich, glaube ich, super avantgardistisch und würde alles das machen, was ich unter normalen Umständen nicht mache, einfach weil ich es kann.
Apropos Open House. Tyrone öffnet seine Sammlung immer wieder für Leute, die ihn dann tatsächlich zu Hause besuchen können. Er macht das, weil er möchte, dass sich die Leute eine eigene Meinung bilden und sehen, wie es ist, sich konstant mit Kunst zu umgeben.
Wir haben schon Gäste gehabt, die kamen im Rahmen einer Führung und sind dann geblieben den ganzen Tag. Und das ist toll.
Allerdings kommt es da auch manchmal zu ein bisschen problematischen Fällen.
Wenn wir unser Haus öffnen, weisen wir auch immer darauf hin, dass die Leute keine Rucksäcke mitbringen. Das kennst du aus dem Museum, weil eine Wohnung ist noch ein bisschen enger. Ich hatte mal die Situation, dass eine Skulptur fast umgefallen wäre. Und die hat dann aber einen Gast aufgefangen. Wir haben alle herzhaft gelacht.
Wow, da hätte man auch anders reagieren können. In der Zeit, als ich im Museum gearbeitet habe, hatte ich immer mal wieder mit Privatsammlern zu tun. Aber die waren alle deutlich zugeknöpfter.
Also ich kenne das ja aus dem Museum auch viel, dass Leihgaben aus Privatbesitz, da liest du dann häufig auf dem kleinen Schild neben dem Kunstwerk, Leihgabe aus Privatbesitz. Maximal noch die Information Schweiz. Also die Leute einfach extrem vorsichtig damit sind. Und ich glaube, viele Privatsammlerinnen und Privatsammler haben Angst, sicherlich vor Neid, aber auch vor Schlimmerem, dass ihnen das zum Beispiel geklaut wird oder sonst was. Wurde bei dir mal eingebrochen?
Ja, ich hatte einen Einbruch, während ich in Japan war und mir wurde eine Baolé-Statue im Wert von 25.000 Euro gestohlen.
Kurze Ergänzung, die Baolé sind eine Volksgruppe in der Elfenbeinküste, denen nachgesagt wird, besonders schöne Skulpturen zu machen. Und dieser Verlust schmerzt Tyrone immer noch sehr.
Ich denke da immer noch regelmäßig dran, ob die jetzt irgendwo in einem Gartenhaus liegt und feucht wird und zerfällt, ob die irgendwo nicht richtig gelagert ist und von irgendwelchen Käfern angefressen wird. Das ist das Schlimmste an dieser ganzen Nummer.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie schützt man sich als Privatsammler vor zukünftigen Einbrüchen?
Und zwar wurden alle meine Fenster, Balkon, ich habe 2 Balkons, wurden besonders gesichert, sind 5-fach gesichert. Ich darf darüber sprechen, weil meine Versicherung mir das erlaubt hat. Da müsste man schon mit einem Auto dagegen fahren im ersten Stock, dass man die Dinge aufkriegt. Und dann sind noch 3 Schlösser dran und die Tür wurde zusätzlich gepanzert mit einem Zahlenschloss.
Okay, jetzt scheint's wirklich safe zu sein. Insgesamt klingt es ein bisschen, als würde sich Dagobert Duck vor den Panzerknackern schützen. Dieses ganze Ereignis hat Tyrone allerdings nicht so zurückgeworfen, dass er keine Besucher mehr empfangen würde. Ganz im Gegenteil.
Ich kann dir nur nahelegen, wenn du mal magst, komm einfach rum.
Zack, lädt er mich einfach so ein. Meine Reaktion klang so.
Geil.
Tatsächlich bin ich noch am selben Tag zu Tyrone gefahren. Wie nett kann man denn bitte sein, jemanden direkt zu sich nach Hause einzuladen, den man eigentlich gar nicht so gut kennt. Und dann hat er sich noch 2,5 Stunden Zeit genommen und mir seine ganze Sammlung gezeigt. Die Geschichten zu den Werken waren unfassbar. Zum Beispiel war da ein Foto, das fand ich richtig faszinierend, also habe ich ihn gefragt, wie bist du auf die Künstlerin gekommen? Und er meinte, er hat eine Datei bei WeTransfer hochgeladen, da sind ja immer so Fotos im Hintergrund, und das Foto fand er so gut, also hat er angefangen zu recherchieren, war wohl alles ziemlich aufwendig, das rauszufinden, hat dann die Künstlerin ausfindig gemacht und das Werk gekauft. Was für eine Story. Kunst finden auf WeTransfer. Ich war auf jeden Fall tief beeindruckt.
Das Spannendste ist, dass Menschen nach Hause gehen und sagen, ich will auch.
Das war bei mir definitiv der Fall. Mein Ziel lautet jetzt Jakob Schwertfeger, Privatsammler. Für mich war es faszinierend, mit wie viel Leidenschaft Tyrone an die Kunst rangeht und wie ihn seine Sammlung auf so vielen Ebenen bereichert.
Was gibt dir deine Sammlung?
Ich beantworte es in einem Wort: Energie.
Bam. Ich denke, das kann man so stehen lassen.
Das war künstlerisch wertvoll.